Wow, die Christenheit ist nicht nur auf die Schweiz beschränkt, sondern weltweit. Es ist oft sehr hilfreich, über den Tellerrand hinauszublicken, inspiriert zu werden von anderen Ländern und Kulturen, wie sie auch den Glauben leben. Vielen Dank dafür. Wir dürfen ja jeden Tag Oster feiern und wir dürfen immer wieder neu berührt werden von der Auferstehungshoffnung und ich hoffe auch heute Morgen. So schön, dass ich da sein darf. Joachim ist unten bei uns am Bodensee in Goldach. Ich glaube, ich darf das erste Mal hier bei euch sein, in Geis. Mein Vater, für die ihn kennen, war ja öfters hier. Frühere Zeiten und ich als Kind bin ab und zu auch da in Kindergottesdienst gegangen. Mein Vater ist Peter Hauser, jetzt in Pastor in Wallisellen. Und ich bin seit 2017 in Goldach, direkt nach Studienabschluss, bin seit knapp 8 Jahren verheiratet und wir haben letztes Jahr einen Sohn von Gott geschenkt bekommen. Da freuen wir uns riesig darüber, über dieses wunderbare Geschenk. Und ich freue mich, mit euch hineinzugehen in Gottes Wort. Wir leben ja in einer Zeit, wo so Schlagwörter wie Fake News und Propaganda omnipräsent sind. Und oft wächst in uns dann der tiefe Wunsch nach Klarheit. Ja, nach der Wahrheit. Was ist jetzt richtig? Und als Zuschauer oder Zuhörer fragt man sich, ja, sagen die jetzt die Wahrheit oder lügen eh alle? Wenn man als Christ über Klarheit nachdenkt, dann folgen oft Fragezeichen. Gerade auch in ethischen Fragen, ja, je nachdem, wen man fragt, bekommt man eine dementsprechende Antwort. Das kann als Christ uns verunsichern, muss es aber nicht. Viel wichtiger ist nämlich die Frage, wie komme ich denn zur Klarheit? Wie komme ich zur Wahrheit? Und ich wähle den Weg, den Gott uns gegeben hat, verwurzelt. Da spiele ich an auf dem Psalm 1, wie schön es ist, verwurzelt zu sein im Wort Gottes, der Baum als Bild, der immer grün ist, immer neu aus der Quelle sprießt von Gottes Wort. Und auch wir wollen Gottes Wort schauen und tief verwurzelt sein und verändert werden durch das, was Gott für uns bereithält. Wenn wir auf die Bibel hören, miteinander ringen im Gebet, dann kommen wir zur Klarheit. Wir sollen aber vielmehr von Klärung reden und die feststehende Klarheit ist die Bibel. Heute möchte ich mit euch eine Geschichte anschauen, die einen solchen Klärungsprozess zur Klarheit führt. Und wenn wir uns sozusagen Jesus stellen, dem Gespräch mit Jesus stellen, dann passiert etwas und zwar werden wir Klarheit bekommen. Jesus selbst sagt, ich bin das Licht der Welt, wir haben es vorhin gesungen, er ist das Licht der Welt und bei ihm finden wir Klarheit. Jedoch möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wenn man sich dem Gespräch mit Jesus stellt, da gibt es auch Nebenwirkungen. Markus 10, 17 bis 27, die mitlesen möchten, Markus 10, 17 bis 27. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor Jesus auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um das Seine bringen, also jemanden berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus gewann ihn lieb. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Ein junger, erfolgreicher Mann, eine Führungskraft einer Firma, ein ernsthaft frommer Mann, begegnet Jesus. Er bleibt namenlos, aber ist in die Geschichte eingegangen als der reiche Jüngling. Und dieser junge Mann kommt mit der größten Frage des Lebens zu Jesus. Er möchte wissen, wie er das ewige Leben bekommt. Was muss ich tun, um am Ende meiner Tage bei Gott zu sein, in der himmlischen Herrlichkeit? Damit ich nicht im Tod versinke und in der ewigen Verdammnis lande. Gibt es die Hölle? Dieser junge Mann war auf jeden Fall der Überzeugung, dass man nicht per se einfach so in den Himmel kommt. Und darum die große Frage, die der Jüngling stellt, er stellt sich dem Gespräch mit Jesus und er sucht Klärung und wird Klarheit finden. Allerdings ist diese Klärung oder diese Klarheit alles andere als leicht zu verdauen. Ich persönlich ringe mit dieser Geschichte ihrer Härte und Kompromisslosigkeit. Es ist ein schwieriges Gespräch, das da Jesus führt. Es ist ein entscheidendes Gespräch, denn es geht ja um die letzten, größten Fragen des Lebens. Es ist ein ungemütliches Gespräch. Jesus mutet dem jungen Mann einiges zu. Und es ist ein gescheitertes Gespräch. Denn am Ende geht der junge Mann fort, traurig, und zwar aber entschieden. Klarheit hat er nun, aber auch Klarheit darüber, dass er nicht tun will, was Jesus sagt. Das klärende Gespräch dreht sich um Reichtum. Reichtum und Armut ist ein großes Thema, gerade auch bei uns in der reichen Schweiz. Auch da begegnet uns beides, Reichtum und Armut. Wenn man diesen Unterschied, wird ganz deutlich an Sportveranstaltungen. Eines der größten Sportveranstaltungen ist in Europa wahrscheinlich die Champions League. Der Champions League-Final, das ist jetzt auch schon eine Weile her, den Liverpool gewonnen hat, 2019, 2020. Und kurz vor diesem Titelspiel hat die Frankfurter Zeitung Folgendes getitelt. Der FC Liverpool ist reich, die Stadt hingegen arm. Die Spannung dürften aber die etwa 700 Millionen Fans an diesem Samstag nicht interessieren, wenn die von Jürgen Klopp trainierte Mannschaft die Champions League gewinnen will. Der Zeitungsbericht berichtet, wie das Viertel in Liverpool, in dem das Stadion steht, nämlich die Anfield, beleuchtet er die gravierenden Unterschiede zwischen arm und reich. Vielleicht kennt ihr den Superstar und Stürmer Mohamed Salah, abgekürzt Mo Salah. So konnte man lesen, dass er beim FC Liverpool 200.000 Pfund pro Woche bekommt. Dieser junge Mann in kurzer Hose verdient damit in einer Woche mehr als eine 10-köpfige Familie in einem Jahr, das im gleichen Viertel lebt. 4 von 10 Kindern leben unter der Armutsgrenze. Mehr als ein Drittel der Erwachsenen hat keine Berufsbildung. Die Lebenserwartung dort in Anfield, also dort in Liverpool, liegt 6 Jahre niedriger als im Rest des Landes. Da müsste doch mal ein ernsthaft klärendes Gespräch mit diesen reichen Kickern führen und sagen, geh hin, verkaufe alles und gib's den Armen. Tatsächlich spricht Jesus dem reichen Jüngling über seinen Reichtum an und fordert ihn genau dazu auf. Wir lesen im Vers 21 Folgendes. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Jesus ist mit dem Reichtum des Reichen nicht einverstanden, aber um den Kern der Botschaft zu erfassen, müssen wir zweimal hinschauen. Sonst geht etwas schief und ganz schief. Nämlich geht es hier nicht um ein soziales Problem, sonst zu sagen, Jesus hebt nicht den Finger auf die Ungerechtigkeit. Nein, er fragt den jungen Mann nicht, wenn du so viel auf dem Konto hast, hey, gib doch mal was den Armen ab. Darum geht es nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um ein klärendes Gespräch mit diesem jungen Mann. Jesus will mit dem jungen Mann darum ringen, dass es eigentlich um ein geistliches Problem handelt. Eine große Gefährdung. Reichtum kann nämlich die Seele zu Fall bringen. Im Gespräch gibt es einiges hin und her und irgendwann kommt die knallharte Aussage, geh hin und verkaufe alles. Ende der Geschichte. Nein, eben nicht. Das Erstaunliche kommt erst danach, was dann passiert. Eigentlich drehte sich das Gespräch vielmehr um die Jünger, die Seite an Seite mit Jesus leben. Wäre es eine Geschichte über soziale Gerechtigkeit, dann hätten sie sagen können, ja gut, der Reiche kommt nicht in den Himmel. Pech gehabt. Er hat hier den Himmel auf Erden, das ist doch ganz schön. Er hat ja alles, er hat ja das Paradies. Was kümmert es mich, ob der in den Himmel kommt oder nicht? Die Typen kann ich sowieso nicht ausstehen, diese arroganten Heuschrecker, diese gut gekleideten Porsche-Fahrer oder was auch immer. Der kommt nicht in den Himmel, prima, wen kümmert es mich nicht? Erstaunlicherweise reagieren die Jünger völlig unerwartet. Die ganze Geschichte ist hochemotional. Es heißt in Vers 24, die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Mehr noch, sie kriegten es mit der Angst zu tun. Sie erkennen, wenn es nicht mal diese Mann schafft. Wie kann ich denn in den Himmel kommen? Nackte Panik ergriff die Jünger. Anscheinend ist dieser gute junge Mann, der da vorbeikommt, ein bekannter Mann, nämlich kein Ausbeuter. Offenbar hat er sein Vermögen nicht durch Korruption, sondern auf gerechte Weise erworben. Er ist fair umgegangen mit seiner Konkurrenz, hat familienfreundliche Arbeitsbedingungen geschaffen, hat für seine Angestellten gut geschaut, hat niemanden über den Tisch gesogen und das haut mich ja aus den Socken. Er hat alle Gebote gehalten. Und noch erstaunlicher, Jesus weist ihn nicht zurecht. Wie oft hat er die Pharisäer zurechtgewiesen, ihr Schlangenbrut. Oder andere Menschen als Heuchler bezeichnet. Aber der junge Mann behauptet, ich habe nichts gestohlen und nicht gelogen. Er war ein ehrlicher Kaufmann, kein Ausbeuter, keine Heuschrecke, sondern ein Mann mit Charakter. Wenn er es nicht wert ist, Aufnahme im Himmel zu kriegen, wer dann? Man muss also hier bedenken, wenn man diese Stelle liest, dass Jesus kein grundsätzliches Problem mit Reichtum hat. Aber wie gefährlich Reichtum für die Seele ist. Deshalb wird er so drastisch. Eher geht das Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher zu Gott findet. Es gibt ganz viele Versuche, ihr könnt mal im Internet googeln, Kamel, Nadelöhr, wie das eigentlich funktionieren würde. Das ganze Gleichnis klein zu reden. Aber Jesus meint Kamel und er meint Nadelöhr. Und wahrscheinlich standen da irgendwo Kamele in der Nähe und die Jünger hatten so Nadel, um ihre Kleider zu flicken in der Hand und sagten, was hier? Unmöglich. Wie soll das gehen? Es geht nicht. Und genau das will Jesus sagen, unmöglich. So geht ein klärendes Gespräch mit Jesus. Jesus führt unsere Lage schmerzhaft vor Augen. Reichtum kann blind für Gott machen. Wie dieser junge Mann, der nur noch das Geld gesehen hat, nur noch den halbvollen Korb. Reichtum wendet unsere Seele von Gott weg. Wenn selbst so ein starker Charaktermann mit beeindruckender Frömmigkeit Gott nicht beeindrucken kann, dann ist eines klar. Niemand kann Gottes Himmelreich irgendwie erwerben. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, bei Gott anzukommen, Menschen unmöglich. Ohne Gnade, ohne bedingungslose Zuwendung Gottes. Darum feiern wir auch immer wieder Ostern und Karfreitag. Ohne restlose, unverdiente Gnade geht es nicht. Die Frage, was muss ich tun, kann nur in Verzweiflung enden. Es geht nämlich nicht um die Frage, was würde Jesus tun, sondern was hat Jesus getan? Nicht der reiche Jüngling, nein, wir alle mit eingeschlossen und ihr kennt alle die Aussage von Jesus auswendig. Wir müssen es immer und immer wieder hören. Ich, Mensch, kann vor Gott nichts vorweisen. Kein Geld der Welt, kein Status, auch nicht die bestgelebte Frömmigkeit, nur Gnade. Und das ist ein Geschenk von Jesus. Das klärende Gespräch, wo wir hier sehen, ist eigentlich folgendes. Unsere Rettung ist Menschen unmöglich. So wie das Kamel niemals und wirklich niemals durch ein Nadelöhr gehen kann, so können auch wir niemals das Himmelsreich aus uns erreichen. Spannend ist ja Folgendes, der junge Mann sucht das Gespräch mit Jesus. Und wenn man ihm so zuhört, dann denkt man, ja, der hat ja schon alles, da passt ja alles zusammen. Dieser Mann ist in jeder Hinsicht erfolgreich, charakterstark, hat viel Geld, lebt ein gutes Leben, aber der äußere Schein trügt. Wie der junge Mann im Beispiel, irgendwas fühlt ihn gefangen, ihm fehlt was in seinem satten Leben. Was muss ich noch tun? Jesus spricht die Güter an, die in seinem Herzen kostbar sind. Wenn wir uns auf ein klärendes Gespräch mit Jesus einlassen, dann wird er früher oder später auch mit uns ein klärendes Gespräch führen, immer wieder. Und dafür hat er den Heiligen Geist gesandt. Jesus ist ja in die himmlischen Herrlichkeit aufgefahren nach Auffahrt und hat den Heiligen Geist gesandt, der auch immer wieder uns sagen wird, auch bei dir gibt es etwas, an das du dich festhältst. Und er redet dabei nicht schwammig oder irgendwas, sondern wir merken sofort in unserem Herzen, was er anspricht. Woran du dein Herz hängst, ist in Wahrheit dein Gott. Egal, welche Lieder du am Sonntag singst, egal, welche fromme Sprüche du klopfst, egal, was du machst, wie fromm du lebst, das, woran dein Herz hängt, das ist dein wahrer Gott. Wenn wir ein klärendes Gespräch mit Jesus führen, dann spricht er mit uns sogenannt über unsere Götter oder über unsere Götzen, woran unser Herz hängt. Was in unseren Augen reich macht, vielleicht ist es die Bildung, oder die Fitness, ein guter Körper zu haben, besonders künstliche Fähigkeiten oder die Kontrolle über mein Leben, die nur ich haben darf. Oder ein Götze kann auch der Ehepartner sein. Ich liebe meinen Ehepartner mehr als Gott. Oder ich liebe mein Kind mehr als Gott oder mein Enkel. Wir müssen festhalten, dass all diese Dinge nicht schlecht sind. Bildung ist gut, Fitness ist gut und sehr wichtig auch. Reichtum ist an sich auch nicht schlecht. Noch tiefe menschliche Liebe zu anderen Menschen ist in sich nicht schlecht. Aber all diese Dinge können unsere Seele in ernsthafte Lebensgefahr bringen. Denn wenn etwas von diesen Dingen zu meinem Gott wird, da kann Jesus alles Mögliche in meinem Alltag sein. Mein Boss, mein Ratgeber, mein Freund, in der Not, wo ich ein Gebet sprechen kann, aber niemals mein einziger Retter. Mein Ein und Alles, mein Zentrum im Leben. Das ist hier die Frage, was ist das Zentrum von deinem Leben? Hoffentlich hast du bereits ein klärendes Gespräch mit Jesus geführt oder bist jetzt während der Predigt dran. Und jetzt geht es auch nicht darum, dass du vielleicht denkst, oh ja, das ist gut für den Nachbarn, der neben mir sitzt, aber es geht um dich. Jesus ringt um dein Herz. Mach Platz für Gott in deinem Herzen. Hier erfahren wir eine hochemotionale Geschichte, Aufruhr in der Seele. Der Jüngling, lesen wir im Vers 22 nochmal, er war tief betroffen. In der Lutherbibel steht, er war sehr betrübt. Das klingt vielleicht nicht so schlimm, aber es ist das gleiche Wort, wie beschrieben wird, wie Jesus kurz vor seinem Tod Blut schwitzte und aufgewühlt in tiefer Trauer, in purer Verzweiflung sagte, Jesus, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Der reiche junge Mann ist im Herz getroffen. Er hat gemerkt, sein Reichtum ist alles für ihn. Wo Jesus Blut schwitzt, weiß er, wo sein Schatz ist, nämlich sein wahrer Schatz ist im Himmel, sein himmlischer Vater. Herr, wenn der bittere Kelch an mir vorbeigehen kann, schenk doch das irgendwie. Aber Gott sagt nein und wir sind so dankbar dafür, dass Gott dieses Gebet nicht erhört hat. Jesus starb am Kreuz und Jesus möchte für dich diesen Schatz sein. Er wollte es auch sein für diesen jungen Mann, aber er wollte nicht. Sein Reichtum ist sein Retter ist sein Reichtum. Auch in unserem Herzen kennen wir dieses Spannungsfeld. Es tobt immer wieder ein Kampf unseres Herzens. Es gibt so viel Konkurrenz. Ich erfahre das als junger Mensch immer und immer wieder. Es gibt so viele schöne, funkelnde Dinge in dieser Welt, die uns immer wieder einnehmen, immer wieder versuchen, unser Herz wegzuziehen von Gott. Aber es gibt keinen, dem Jesus das Wasser reichen kann. Er hat die Pforten der Hölle überwunden, die Macht des Todes besiegt, Jesus auferweckt, er ist Sieger über Tod. Doch es kleben viele kleine Götter und Reichtümer an unserer Seele. Und als Christ merken, wenn wir das spüren und merken, dann verstehen wir vielleicht irgendwann, dass es ein Wunder ist, dass ich überhaupt an Jesus glaube. Es ist ein Geschenk, wenn ich erkannt habe, welchen Reichtum wir in Jesus Christus haben. Und zwar steht das hier in Römer 10, da gilt es ohne Unterschied für Juden und Griechen, alle haben einen und denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn anrufen. Denn es heißt ja auch, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jesus zeigt uns also seinen Reichtum. Er lässt uns an seinem Reichtum teilhaben. Aber davor schafft er Klarheit. Klarheit, über welchen Reichtum unser Herz beansprucht. Und das macht er auch mit dem reichen Jüngling. Ist ja ganz interessant, dieser junge Mensch zählt ganz viele Gebote auf. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, ein Gebot zählt er nicht auf. Es ist das erste und eigentlich wichtigste Gebot. Und das schwerste Gebot, Gott dulde keinen anderen Gott neben sich. Die ganze Geschichte ist emotional und wenn man das so liest, fällt das einem gar nicht auf. Aber es steht drin, dass Jesus diesen jungen Menschen lieb gewonnen hat. Warum steht das in der Bibel? Ich glaube, nichts steht in der Bibel ohne Grund. Warum steht das in der Bibel? Eine mögliche Erklärung ist, weil der junge Mann sagen kann, ich war immer brav zu Papa und Mama und habe ihnen keine Sorgen bereitet. Ich denke nicht. Ich denke eher, es ist so, dass Jesus in diesem reichen Jüngling sich selbst sieht und viele Ähnlichkeiten. Er war wahrscheinlich Altersgenosse, so um die 30, 35, 33 Jahre, gleich alt. Und auch Jesus kommt aus reichem Hause, aus sehr reichem Hause. Aber er hielt es nicht für einen Raub. Er hat alles losgelassen, seine ganze himmlische Herrlichkeit und ist in die Welt gekommen. Er hat sozusagen alles verschenkt. Er, den am nichts gefehlt hat. Der reiche Sohn im himmlischen Vater hängt nicht an seinem Reichtum, er gibt alles auf für uns. Er verlässt die himmlische Herrlichkeit für uns, tauscht sie ein für Krippe und Kreuz. Er wird bitterarm, ein Bettler für uns. Er macht sich arm, dass wir auf ganz unverdiente Weise zu wirklich wahren reichen Jünglingen werden und Töchter. Jesus ist sozusagen der ultimative reiche Jüngling, wenn man so will. geh dir das zu Herzen, dann bitte lass den Reichtümer deines Herzens los und folge Jesus nach. Es ist das unverhoffte Geschenk für dich. Der Zugang zu Gott steht offen. Gott bereitet eine Wohnung für dich. Möchtest du dort einziehen? Bevor wir also um Einsicht und Durchblick bei ethischen Fragen ringen, geht es zuallererst um die entscheidende persönliche Frage über Leben und Tod. Ja, es gibt die Hölle. Jesus sagt, es gibt, so wie es ein ewiges Paradies gibt, gibt es auch eine ewige Verdammnis. Und in das Paradies kommt man allein durch Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir das Leben an uns hängen, dann werden wir es verlieren. Aber wenn wir es an Jesus hängen, dann werden wir es für immer gewinnen. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber beim Gekreuzigten und Auferstandenen ist alles möglich. Darum möchte ich für dich beten. Himmlischer Vater, was für einen wunderbaren Reichtum dürfen wir in dir haben. Du schenkst uns das volle Erbe, nämlich die himmlische Ewigkeit, Anteil habe an allem Reichtum. Nichts kann diesen Reichtum überbieten. Herr, du kennst unser Herz, ein unverzagt und trotziges Ding. Vergib uns, wo wir unser Herz an falsche Götzen hängen, wo wir unseren Reichtum nicht in dir suchen, sondern in Geld, vielleicht in die Familie. Herr, wir bitten um Vergebung, wo unser Herz nicht ganz dir gehört. Und wir bitten dich, zieh ein in unser Herz. Lass uns erkennen immer mehr und verstehen, welchen Reichtum wir in dir haben, Jesus Christus. Lass uns die Auferstehungshoffnung immer wieder neu, fröhlich stimmen und voller Zuversicht. Egal, wie schlimm die Umstände sind, wie schwer das Leid, wir dürfen uns freuen, denn auf uns wartet eine himmlische Herrlichkeit in dir. Nicht, weil wir etwas gut gemacht haben, nicht, weil wir fromm gelebt haben, sondern weil wir das unverdiente Geschenk von dir im Glauben und Vertrauen angenommen haben. Und dafür danken wir dir. Herr, hilf uns, ein Leben zu leben, voller Freude und Zuversicht in dir, in Ewigkeit. Amen.